Wow, das ist man gar nicht mehr gewohnt, so eine Monoaufnahme. Sie stammt vom 8. September 1953. Da hat Herbert von Karajan die Berliner Philharmoniker im Titania-Palast in Berlin für Beethovens Eroica dirigiert. Das war der dritte Satz. Da war noch gar nicht Chefdirigent bei den Phillies, oder?
Nein, nein, nein. Das kam erst zwei Jahre später.
Das kam erst zwei Jahre. Ich habe Besuch im Studio, denn, also ich muss erstmal damit anfangen, denn vor uns liegt hier nicht nur ein dickes Buch und auch ein CD, eine richtig riesengroße Box. Es geht heute um die gerade erst beim Label der Berliner Philharmoniker erschienene Karajan-Edition, die eben von 1953 bis 1969 alles Live-Konzerte beinhaltet, dazu ein riesendickes Booklet. Und ich habe Besuch im Studio, Andreas Wittmann und Olaf Manninger. Und vielleicht können Sie, ich weiß ja, wer Sie sind, aber vielleicht können Sie sich ja selber kurz mal so in einem Satz im besten Falle vorstellen und Ihren Bezug zu Herbert von Karajan gleich mit reinbringen.
Herr Wittmann. Ja, mein Name ist Andreas Wittmann. Ich bin Oboist im Orchester seit 1986. War davor ein Jahr in unserer Orchesterakademie, also seit 1985, und habe dies zufolge den großen Meister Herbert von Karajan also insgesamt vier Jahre lang noch erleben dürfen.
Noch aktiv erlebt. Okay, Herr Manninger?
Da hat er mir vier Jahre voraus. Also ich, Olaf Manninger, Solocellist und Medienvorstand der Berliner Philharmoniker, auch im Stiftungsvorstand. Wir sind in eine Stiftung. Und bin seit 1994 im Orchester und habe Karajan mit unserem Orchester, mit den Berliner Philharmonikern, leider nie erlebt. Mhm. Hatte allerdings die geniale Fügung, dass ich im Jugendorchester der Europäischen Gemeinschaft gespielt habe und da ein Konzert mit ihm erleben durfte.
Immerhin.
Und von daher weiß ich, wovon wir reden.
Genau, genau. Also ich frage jetzt mal gleich als allererstes, warum diese Edition?
Die Edition ist spektakulär, ehrlich gesagt. Also für uns auch als Berliner Philharmoniker spektakulär, dass sie jetzt zustande kommt. Karajan selbst hat sich, und das muss man, um bei der Wahrheit zu bleiben, schon irgendwie dazu sagen, immer dagegen gewehrt, Live-Aufnahmen zu veröffentlichen. Mhm. Er war ein absoluter Perfektionist. Ein Mann der Medien natürlich, wie wir alle wissen. Ein Mann der Kontrolle. Und er hat immer gedacht, das, was er dann in eine Ewigkeit schickt, und so war auch sein Bewusstsein, das muss irgendwie
perfekt sein.
Das perfekte
Werk
sein.
Das ist live nicht so einfach.
Genau, und das ist live nicht so einfach. Und deswegen hat er sich immer dagegen gewehrt.
Genau, wie ist denn das Ganze jetzt aufgebaut? Also ich weiß, Sie haben die Archive durchforstet und auch fast alles genommen, was so gefunden wurde. Unter anderem ja auch Aufnahmen von uns und vom RIAS damals noch, also vom alten SFB RIAS. Und jetzt die Edition an sich, wie ist die aufgebaut?
Naja, die ist eigentlich in den Dekaden aufgebaut, in denen er bei uns gewirkt hat. Das ist jetzt irgendwie von 53 bis 69, glaube ich. Danach wird es zwei weitere Folgen geben mit den Jahrzehnten danach. Wir freuen uns sehr darauf. Und also das, was ich eben meinte, was spektakulär ist, ist, dass wir dann doch entschieden haben, zusammen mit der Stiftung Herbert von Karajan und Eliette von Karajan, seiner Witwe, dass es doch in seinem Sinne wäre, diese Sachen rauszubringen. Mhm. Und so erscheint es eigentlich zum ersten Mal ans Licht.
Und dann wirklich chronologisch. Was liegt für ein Reiz daran, dass es chronologisch ist? Für Sie als Philharmoniker oder auch für uns als Nutzer, Herr Wittmann?
Naja, natürlich ist das besonders reizvoll, weil man ja diese Aufnahmen nicht kennt. Also ich persönlich kenne die natürlich zum großen Teil auch nicht. Mhm. Dann zum Beispiel eine Aufnahme, die wir jetzt gerade gehört haben von 1953, noch aus dem Titania-Palast. Also das sind Aufnahmen, die kennen wir alle nicht und es ist natürlich wahnsinnig spannend,
genau,
das
und
alles
das
zu hören.
Wahrscheinlich auch eine Entwicklung, ich weiß es nicht. Wir hören jetzt einfach mal in die nächste rein, die ist von 61, Ravel. Schon spannend, wie die Aufnahmen hier auch gleich diskutiert werden. Diese Stelle, die ist sonst immer viel zu laut, habe ich gerade gehört. Ja, dieser Danse Générale stammt aus Maurice Ravels Daphnis et Chloé Suite 1961 von den Berliner Philharmonikern, gespielt, geleitet von Herbert von Karajan. Ravel mit seinen Orchesterfarben, so fein gemischt, rhythmisch, lebendig. Das ist definitiv ein orchestrales Schaustück. Und sowas hat doch Karajan gelegen, oder? Das war seins.
Ja, sehr. Das war eins seiner ganz großen Metiers, absolut. Und man merkt, wie transparent das Orchester gespielt hat, auch dynamisch unglaublich abschattiert. Also die ganzen leisen Stellen, die sehr oft zu laut geraten oder leicht zu laut geraten können, sind hier wirklich ganz runtergedimmt und dann dieser Ausbruch am Schluss und so. Also er hat das wirklich ganz, ganz penibel geprobt. Da hat er unheimlich drauf geachtet, auf die dynamische Bandbreite. Und das hört man hier auch ganz, ganz deutlich.
Genau, das ist ja im Saal der Musikhochschule aufgenommen worden. Das ist ein, ja, wie soll ich sagen, sehr moderner Saal. Klare Form, guter Klang, so ein klassischer Schuhkarton. Ich weiß, Sie haben beide das schon gespielt. Wie fühlt sich das jetzt so von außen an? Also ich meine, wie das eigentlich war da? Waren die Philharmoniker gerne dort? Ich weiß es nicht.
Ich habe mit Kollegen natürlich darüber gesprochen. Und also wenn man jetzt aus der Philharmonie in der Rückschau irgendeinen anderen Saal befragt, ja, dann wird er immer verlieren. Also ob das ein Titania-Palast ist oder irgendein Saal auf dieser Welt, muss man fast sagen, weil wir haben mit der Philharmonie eigentlich den Klangkörper, das Instrument für unser Orchester gefunden, was einfach perfekt ist.
Okay, dann.
Aber ich finde es wahnsinnig erstaunlich, wie gut dieser Saal klingt und wie Andreas Wittmann gesagt hat, wie transparent er ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der Saal ist ja das Instrument eines Orchesters, was der Einzelne hat, irgendwie ich mit meinem Cello, das ist mein Instrument, da klingt meine Sprache mit dem Cello, für ein Orchester ist es der Saal und deswegen ist der so wahnsinnig wesentlich und das, was da Karajan gemacht hat bei dieser Aufnahme, das wird man tatsächlich bei einer Studioaufnahme nie hören. Und deswegen ist es so toll, dass man dieses Live-Erlebnis auch mal nachvollziehen kann und diese, sagen wir, völlig ungehobelte, freie Seite von Karajan aus den Konzerten kennenlernt. Und das finde ich schon ganz toll.
Ja, und wir nähern uns natürlich dem Saal, den es jetzt immer noch gibt, der Eröffnung der Philharmonie Berlin. 1963 auf so einer Riesenbrache, da sind auch eine Menge Fotos auch vom Bauzustand und auch mal so ein Blick von oben, unglaublich, in diesem riesen Booklet, das ja eigentlich ein Buch ist, was zu dieser Edition gehört. Die Eröffnung ist dann ganz klassisch erfolgt mit Beethovens Neunter, der SFB, also im Prinzip wir, der RBB, ist ja aus SFB und ORB hervorgegangen. Wir haben es aufgenommen, jetzt auch in Stereo und da hören wir jetzt mal ein bisschen länger rein. Wir hören den Schlusschor Freude schöner Götterfunk. Sehr spannend, der Applaus ist nicht mit drauf.
Nee, hat der RBB alles rausgeschnitten.
Hat er alles rausgeschnitten. Am 15. Oktober 1963 wurde die Philharmonie Berlin eröffnet mit Beethoven. Herbert von Karajan hat die Berliner Philharmoniker auch für seine Sinfonie Nummer 9 dirigiert. Diese Aufnahme, die stammt ja wirklich aus unserem RBB-Archiv und die ist gerade mit drauf auf der erst erschienenen Karajan-Edition des Labels der Berliner Philharmoniker. Und zwei von ihnen sind bei mir im Radio 3-Studio, Olaf Manninger und Andreas Wittmann. Und ich erlebe hier so ein, wie soll ich sagen, fast wie so ein Prozess. Wir hören zusammen diese Musik, wir reden gleichzeitig über diese Musik, über die Zeit, die vorangeschritten der Philharmoniker ist. Also und vor allem über diese Art, dass es eben wirklich nur Live-Konzerte sind. Und vielleicht können Sie das jetzt unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal erzählen, was wirklich auch beim Hören so das Besondere daran ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also das, was man kennt von Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern oder all den Orchestern, mit denen er aufgenommen hat, sind Studioaufnahmen. Und diese Studioaufnahmen sind natürlich kleine geschliffene Diamanten im Bestfall. Manchmal ist es auch irgendwie ein kleines Steinchen, was so reingerutscht ist und was einfach nur ein Repertoire komplettieren sollte. Aber das, was wir jetzt hier in der Box mit diesen 24 CDs zusammengeführt haben, sind halt tatsächlich die Live-Aufnahmen. Und zwar wirklich ganz, ganz einzigartige Aufnahmen, die Karajan eigentlich nie freigeben wollte, weil dieses Moment für ihn zu imperfekt war und quasi nicht ein Muster, eine Blaupause für wie führe ich ein Musikstück auf war. Und wir haben dann lange gesprochen mit seiner Stiftung, der Karajan-Stiftung und seiner Witwe, Elliot von Karajan, und haben sie überzeugt, dass es total in seinem Sinne wäre, wenn das ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Und das ist jetzt zum ersten Mal tatsächlich der Fall. Und diese ganze Spanne, die wir jetzt haben von 53 bis 69, ist natürlich etwas, wo man ihn auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt. Nämlich als den, der nicht alles unter Kontrolle haben wollte, der perfekt vorbereitet hat, aber dann im Konzert die Musiker und auch sich selbst freigelassen hat.
Echt,
das Raum hat er zur gemacht. Kreativität gegeben hat. Da kann Andreas Wittmann viel mehr drüber sagen. Ich weiß es nur von Hörensagen. Aber genau. Das ist wirklich das Spektakuläre. Und das ist auch das, was man wirklich in jeder einzelnen Aufnahme hört. Und wenn man das weiß und wenn man es vergleichen kann, auch tatsächlich riesige Unterschiede feststellt.
Und jetzt kann man es eben zum ersten Mal auf CD hören. Absolut. Und sich auch besorgen. Aber erzählen Sie doch mal, Sie haben ja Karajan noch aktiv erlebt. Als Mitglied der Karajan-Akademie damals, jetzt sind Sie ja inzwischen selbst und Lehrer. Genau, wie war die Arbeit mit ihm?
Ja, Arbeit war grandios. Natürlich hat er mich, so wie viele andere, sehr, sehr stark geprägt. Also gerade als junger Musiker, junger Mensch war das so eindrucksvoll, denn er hatte ein unglaubliches Charisma, das muss ich wirklich sagen, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Auch wenn er ein nicht ganz unkomplizierter Mensch war, man kann sagen, durchaus auch eine schwierige Person, aber als Dirigent, und ich habe ihn ja erlebt, da war er schon älter oder sagen wir mal alt und teilweise dann auch schon gebrechlich.
In den 80er Jahren.
In den Ende der 80er Jahre. Aber wenn er dann mal, wurde dann teilweise, es dauerte lange, bis er da vorne am Dirigentenpult ankam in den Konzerten, aber wenn er dann mal da saß, auf seinem Fahrradsessel, den er sich da installieren hat lassen, auf dem Podest, damit es nicht so aussah, dass er saß, weil es sah so aus, als ob er stand, dann hat der aber immer noch, war er in der Lage, eine solche Kraft zu mobilisieren und zu übertragen auf das Orchester. Das hat mich sehr, sehr stark beeindruckt. Also diese Energie, die da von diesem damals schon alten und kranken Mann kam, das war wunderbar. Und wie eben schon geschildert, er hat sehr, sehr penibel und genau geprobt, aber seine große Qualität war, dass er dann tatsächlich im Konzert die Zügel vollständig losgelassen hat. Nur, und das ist ja die größte Kunst eines Dirigenten, er wusste, an welchen Stellen er dann kurz mal die Zügel wieder anziehen muss, und dann hat das Orchester immer wieder freispielen lassen und das Ergebnis war grandios und es ist so schön, dass man das jetzt auf diesen Live-Aufnahmen wirklich hört.
Herr Manninger hat die ganze Zeit genickt, aber Sie haben ihn ja auch schon einmal live, haben Sie ja vorhin erzählt.
Ich habe ihn live erlebt, aber ich finde es so faszinierend, weil natürlich Ihre Hörer und das Publikum weiß gar nicht, was es für eine Auswirkung hat manchmal. Mhm. Also dieses Live-Momentum und die Atmosphäre im Saal ist halt wirklich was Spezielles. Und nach dieser Corona-Zeit hat man es irgendwie bildlich vor Augen geführt bekommen. Und wenn ich das ganz kurz erzählen darf, mit Karajan war es natürlich so, Leute kamen zu Gast in diese neue Philharmonie oder auch danach in diese Philharmonie, haben dieses unglaublich berühmte Orchester mit seinem noch viel berühmteren Dirigenten hören dürfen. An Karten zu kommen war schwer.
Das war eine richtige Marke, ganz schnell.
Das war ganz, ganz schnell so. Und jetzt stellen Sie sich vor, 2500 Leute kommen in einen Saal, alle zu einem Event, was einzigartig ist und mit einer Erwartungshaltung, dass sie was ganz Besonderes erleben. Da knistert natürlich der Saal, ja, in einem Live-Moment. Dann kommt das Orchester rein, kriegt das mit. Dann kommt der Dirigent rein, kriegt das mit. Und diese Energien, die sich da zusammenballen, die führen nahezu zwangsläufig dazu, dass irgendetwas Besonderes passiert. Ja, weil diese Energien sind irgendwie, befruchten sich gegenseitig. Jede Pause, jede Stille eines Publikums wird vom Orchester natürlich wahrgenommen und irgendwie man spürt, die Leute sind dabei, man hat sie irgendwie an den Kern der Musik und kann sie irgendwie in die nächsten Schritte führen und in die nächsten Takte führen. Und das ist natürlich das, was auf so einer Aufnahme total zu spüren ist und was Gott sei Dank auch bei Leuten wie Kirill Petrenko jetzt mit unserem Orchester live genauso passiert. Also da kann auch eine Aufnahme es nur in einem Glimps wiedergeben.
Okay. Wissen Sie was, wir hören jetzt in eine Aufnahme rein, in der hat Karajan noch eine ganz andere Rolle. Er ist bei diesem Mozart nämlich einer der drei Pianisten neben Jörg Demus und Christoph Eschenbach. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich schummle mich hier jetzt mal raus, das machen wir sonst eigentlich nicht hier auf Radio 3, aus diesem Finale, aus Mozarts Konzert für drei Klaviere, weil wir wollen ja schon noch ein bisschen reden. War Karajan eigentlich ein guter Pianist?
Ja, ich denke ja. Er hat ja eigentlich Klavier studiert zunächst mal, war Pianist, ausgebildeter Pianist. Und Korrepetitor natürlich, hat er sein Handwerk, wie wir wissen, von der Pike auf gelernt. Und spielte gut Klavier, hat auch später immer noch häufig, das habe ich auch mal erlebt, am Cembalo auch gesessen vor dem Orchester.
Ja, ja. Und Ihnen ist gerade auch so viel zu dieser Aufnahme eingefallen?
Ja, ich habe in der Recherche gesehen, dass er das relativ häufig gespielt hat, da mit verschiedenen Pianisten, also in dem Fall war es jetzt Jörg Demus und Christoph Eschenbach, aber es waren auch andere Pianisten, die mit ihm zusammen musiziert haben. Es gab es auch auf Reisen, wurde das gespielt. Also anscheinend war das so ein Stück, das ihm gut gefallen hat.
Ja, Olaf Manninger und Andreas Wittmann, die beiden Karajan-Experten heute, sind hier bei mir im Radio 3-Studio. Sie merken wahrscheinlich schon am Radio, wir nehmen uns halt wirklich richtig viel Zeit für diese neue Karajan-Edition, die so besonders ist. Das Konzert eben war übrigens von 67, weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Und wie gesagt, da gibt es ja eben auch noch Kollegen, die Sie kennen von damals und so weiter. Und chronologisch sind wir hier auch ungefähr, habe ich gemerkt, so wie in dem Dings, genau. Ich frage mich, wie hat sich die Zusammenarbeit von Orchester und Chef, also Karajan, eigentlich über die Jahre entwickelt? Sie haben ja von Dekaden gesprochen, was kann man dazu noch sagen? Oder?
Ja, also das ist, finde ich, auch sehr spannend bei dieser Edition, weil man erlebt ja sozusagen die Zeit, in der Karajan wirklich ganz intensiv den Klang des Orchesters entwickelt hat. Das wird man sicher auf diesen Aufnahmen auch sehr, sehr gut erkennen können. Das war eine Zeit, in der er auch, soweit ich das weiß, von den Kollegen, die damals gespielt haben, noch sehr nahbar war. Mhm. Das hat sich dann später mit zunehmendem Ruhm sozusagen ein bisschen verändert, offenbar. Aber in dieser Zeit hat er ja sehr, sehr intensiv mit dem Orchester gearbeitet, hat tatsächlich ganz oft auch einfach mal reine Probenwochen eingestreut. Da gab es keine Konzerte, sondern nur Proben.
Wie so ein Trainingslager im Sport.
Ja, um einfach das Kernrepertoire des Orchesters sozusagen zu erarbeiten. Das war sein Ziel. Und das hat so fantastisch geklappt. Das habe ich noch erlebt, dass tatsächlich also diese Werke, die in dem Kernrepertoire waren, sozusagen auf Knopfdruck funktionierten. Also es war eine Probe und das war quasi, das hätte man schon gleich aufnehmen können. Mhm. Also diese Arbeit hat sich unheimlich ausgezahlt.
Ja, ja. Klang war eben das Stichwort, auch den er entwickelt hat. Das war ja, der war für Karajan wichtig. Legato wird gesungen und natürlich hat er mit den besten Sängerinnen und Sängern gearbeitet. Elisabeth Schwarzkopf habe ich jetzt mit einem Richard Strauss-Lied aus der Karajan-Edition, sein Frühling aus den vier letzten Liedern. Diese Aufnahme ist von 1964, jetzt rutschen wir nochmal im Mai, entstanden in der Philharmonie Berlin. Das ist jetzt auch wieder Mono. Großartige Elisabeth Schwarzkopf in Mono mit dem Frühling von Richard Strauss und mit dem Berliner Philharmoniker. 1964 war das, da bin ich noch gar nicht geboren gewesen. Ich möchte unbedingt noch was Sinfonisches vom Brahms spielen. Das ist eben auch mit drauf auf dieser 24-CD Karajan-Edition. Ja, wir haben versucht, in dieser Stunde bei Klassik bis 2 wenigstens so ein bisschen reinzuhören, die so ein bisschen vorzustellen. haben aber, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, was das Besondere wirklich daran ist. Dabei haben mir zwei Philharmoniker geholfen, der Solocellist Olaf Manninger, auch Medienvorstand des Orchesters, und Oboist Andreas Wittmann. Beide haben Karajan eigentlich erlebt, Herr Wittmann noch ein bisschen intensiver. Wir stellen erstmal eine Frage, denn das habe ich vorhin habe ich es erzählt, aber bei meinem Kollegen vorher, Sie haben ja diese Box tatsächlich mitgebracht, damit unsere Hörerinnen und Hörer an den Genuss kommen, die zu gewinnen. Das machen wir aber jetzt hier nicht einfach so kurz mal anrufen und der Erste hat gewonnen. Nee, wir stellen eine Frage dazu und das würde ich Sie jetzt einfach mal bitten. Wir haben uns das natürlich überlegt. Wir springen quasi nochmal zurück zur allerersten Aufnahme, die wir gehört haben heute in der Stunde. Das war im Titania-Palast.
1953. Genau. Alle haben gut zugehört. Einer der drei Konzertsäle, in denen das Orchester gespielt hat. Titania-Palast, Hochschule der Künste und die Philharmonie. Mhm. Und unsere Frage ist, was war der Titania-Palast denn vor der Nutzung als Konzertsaal?
Genau, der war ja ursprünglich gar kein Konzertsaal. Ich meine, die Philharmoniker haben auch in Räumen gespielt, die vorher in Rollschuhbahnen waren. Das gab es auch, genau. Ganz kurz noch, was ist Ihnen eigentlich lieber, Studioaufnahme oder live?
Für mich ganz klar live.
Ja. Eindeutig.
Auch eindeutig live. Ich bin total froh, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und wie gesagt jetzt noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil wir ja dann gleich nach den Nachrichten, nach den 12 Uhr Nachrichten auflösen. Ich muss natürlich noch unsere Telefonnummer sagen, das ist die 030 30 20 00 40. Da können jetzt alle ihr Glück probieren. Wir haben allerdings natürlich nur eine Box, die übrigens 269 Euro wert ist. Was war der Titania-Palast ursprünglich? Ich werde dann mit den beiden zusammen in der kommenden Stunde auflösen und verlosen. 030 30 20 00 40. Viel Glück wünsche ich. Und jetzt habe ich noch den Brahms von 1968, also eines der jüngsten Konzerte der Edition aus der Berliner Philharmonie vom 30. September. Wir nehmen uns jetzt einfach noch ein bisschen Zeit zu diesem Konzert. Fällt Ihnen da noch was ein? Das war Brahms, die dritte haben sie gespielt. Es ist jetzt schwierig, ich habe Sie nicht vorgewarnt.
Nö,
oder?
Das ist gar kein Problem. Ich hab's,
wir haben noch,
ich hab's noch
30 Sekunden.
In den Ohren und es ist, also Brahms mit Karajan muss natürlich auf einer solchen Live-Aufnahmen-Edition dabei sein. Das ist absolutes Kernrepertoire, diese vier Symphonien.
Genau.
Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass das dabei ist.
Ja, ich hatte das Glück, ihn da noch zu erleben mit diesen Brahms-Symphonien. Das kann ich nur dick unterstreichen, es war ein wirkliches Erlebnis.
In dem Konzert gab es zwei. Erst die dritte, die endet leise, dann ging es erstmal in die Pause und danach gab es dann die zweite in strahlendem D-Dur. Das ist der vierte Satz.